Mormon Stories Germany ist eine Produktion der Open Stories Foundation. Alle Spenden an Mormon Stories sind vollsteuerlich absetzbar und dienen allein dem Zweck, Mormon Stories am Leben zu halten und für Mormonen wie dich eine unterstützende Gemeinschaft zu bauen. Wenn ihr die Entwicklung von Podcasts oder die Mormon Stories Deutschland Gemeinschaft unterstützen wollt, dann beteiligt euch oder werdet noch heute ein Abonnent auf mormonstoriesgermany.org.
Okay, wie lange warst du dann Zweigpräsident von Delmenhorst?
Um die 4 Jahre.
Circa. Um die 4 Jahre. Also das heißt, dann frisch verheiratet. Wann wurde Samuel geboren?
1999. Also ich war schon entlassen aus meiner Berufung als Zweigpräsident, als Samuel dann geboren wurde.
Das heißt, ihr wart einfach nur ein junges Ehepaar, was dann auch dort quasi diese Gruppe mit hochgehalten habt.
Ja, absolut.
Wie hast du diese Berufung empfunden?
Das war eine harte Zeit. Okay. Weil die Zeit der Schuldgefühle hat nicht aufgehört, sondern die setzte sich eigentlich immer fort. Dieses nagende, bohrende Gefühl der Schuld. Und das war hart.
In diesem Fall, aber woher kam dann die Schuld?
Unvollkommenheit. Ja. Einfach, ich bin der Sache nicht gewachsen. Ich habe eine Berufung oder ein Amt oder nicht nur in Bezug auf die Kirchenberufung, sondern überhaupt ein Mandat von Gott erhalten, sein Priestertum zu tragen, es hochzuhalten, es heilig zu halten, das weit über meine Fähigkeiten, dem gerecht zu werden, hinausging. Und diese bohrenden, nagenden Schuldgefühle, die waren eigentlich mein ständiger Begleiter.
Hattest du auch positive geistige Erlebnisse, die dein Zeugnis gestärkt haben?
Absolut. Wir hatten geistige Erlebnisse. Natürlich, ich habe voller Begeisterung, habe ich Klassen belehrt, habe ich Lektionen belehrt, aber das war eine harte Zeit. Nicht? Also ich erinnere mich noch an unsere erste PFK, die wir hatten. Das waren im Grunde genommen, waren das 4 Alpha-Tiere, die da zusammensaßen in einer PFK und erst einmal ihre Penislängen vergleichen mussten. Ja. Also so war das. Ja. Das habe ich also als ziemlich nervig empfunden. Und
wie groß war die Gruppe? Vielleicht sollte man es noch dazu sagen, damit jemand ein Gefühl dafür bekommt.
Also das waren vielleicht 1,5 Dutzend, die da so kamen, bis hoch manchmal auch auf 30 Mitglieder, die dann so sonntags dann mal waren. Also zu Ostern oder Weihnachten waren es dann mal mehr, dann waren noch mal Besucher da. Manchmal war es quasi ein größerer Familienheimabend, den man sonntags so hatte. Und natürlich hatten immer wieder dieselben Leute Berufung. Und man darf das nicht verkennen. Ich war 23, als ich berufen wurde. Weißt du, was das heißt? Das heißt, einer dieser Brüder aus der PFK war so ein alter, ehemaliger Weltkriegssoldat, U-Boot, ja. Der hat alter preußischer, deutscher Kirchenadel quasi. Und der also auch nichts und niemanden neben sich duldete und schon lange keine und schon gar nicht andere Meinungen. Und nicht, dass er deswegen immer super aktiv gewesen wäre, nur zu diesem Zeitpunkt war er es halt. Der war so einer. Von dem konnte man auch extrem viel lernen. Mhm. Der hatte klare Werte. Ja? Mhm. Und dass dann so ein 23-Jähriger da jetzt Zweigpräsident war, das war schon irgendwie schwer für ihn, glaube ich. Mhm. Nicht an sich, sondern einfach, weil ich hatte natürlich nicht seine Werte und nicht seine Erziehung, seine autoritäre genossen. Und ein Mann, ein Wort. So war ich nicht. Ja. Und ich war sehr nuanciert, sehr ausgeglichen, sehr das Gute in allen Menschen sehend und viele Dinge sind wahr und so. Und war halt immer um Integration bemüht. Ne? Also der Mann war Fakten. Und so läuft's. Ja.
Orthodox, also könnte man ihn als orthodox bezeichnen?
Ja, obwohl er eigentlich auch viele Zeiten hatte, in denen er überhaupt nicht aktiv war. Also der war so einer.
Okay.
Und dann hat man noch so einen anderen, einen Sonderling mit einem gesundheitlichen Problem, der aber auch eine sehr extrovertierte Persönlichkeit hatte und so ein Sonderling, wie ihn halt viele Gemeinden haben, der extrem schwer in die Gemeinde zu integrieren ist, aber dennoch diese Integration einfordert und auch Berufung haben möchte. Also wir haben, das war eine unglaublich intensive Zeit irgendwo, diese Zeit als Zweigpräsident und man war sehr stark an der mormonischen Frontier, weißt du? Mhm. man besiedelt den mormonischen Westen. So was war das. Wir waren so der äußerste Stützpunkt im mormonischen Universum irgendwie. Niemand kam mal zu uns. Wir waren also weniger besucht worden als andere Gemeinden durch die Hohen Räte oder die Mitglieder der Pfarrpräsidentschaft. Obwohl wir eigentlich die Hilfe am meisten gebraucht hätten, hatten wir sie trotzdem am wenigsten erhalten. Wir hatten teilweise Monate, in denen sich niemand bei uns meldete. Und ich hatte keine Ratgeber. Ich hatte keine Sekretäre, außer einen Finanzsekretär. Teilweise hatten wir die Berufung des, ich glaube, ältesten Kollegiumspräsidenten nicht besetzt. Wir waren unglaublich understaffed, ja.
Das heißt also auch zeitlich hat das einfach viel von dir gefordert.
Also es hat mehr gefordert, als ich letztlich auch gegeben habe. Mhm. Und das habe ich natürlich mir selbst zu Schulden kommen lassen oder mir selbst angerechnet. Und das hat angerechnet. Das hat aber nur die Schulden oder die Schuldgefühle nur noch vergrößert.
Hattest du regelmäßige Gespräche mit dem Pfarrpräsidenten?
Es gab immer wieder Gespräche mit Pfarrpräsidenten oder Ratgeber in der Pfarrpräsidentschaft oder Hohen Räten natürlich, klar, okay. Sicher. Wir hatten ja auch Besuche erhalten, bloß ich finde, ich hätte halt gefunden, nur so gefühlt hätte ich mich gefreut, wenn wirklich jeden zweiten Sonntag jemand da gewesen wäre, weil wir hätten das auch echt gebraucht einfach. Ja. Ja.
Du bist dann entlassen worden, nach 4 Jahren.
Nach 4 Jahren, ja.
Nach 4 Jahren,
genau. Sorry. Genau, das erschien irgendwie so eine Zeit, die nie enden wollte. Also dann eine Familie von der Bundeswehr auf den Delmaster-Stützpunkt berufen wurde, war dann auch klar, der würde eine bedeutsame Berufung bekommen. Und dass ich entlassen würde, das erfuhr ich wirklich erst am Morgen der Entlassung. Also da war null Vorbereitung, gar nichts. Das war also quasi nur ein Henning, kannst du heute Morgen mal eine halbe Stunde früher kommen oder so, ich muss mal eben mit dir reden. Oder Bruder Müller, könnten Sie, so war das ja damals eher. Bruder Müller, könnten Sie früher kommen? Ich möchte heute Morgen da mit Ihnen reden. Ja, alles klar, kein Problem, machen wir.
Und hat dich das getroffen, als
du entlassen wurdest? Ja, das hat mich schon getroffen. Also da war ich dann schon irgendwie entsetzt, dass man mal eben kurz so mit dem Handschlag da entlassen wird. Danke für Ihre geleistete Arbeit und übrigens, wo ist denn die Faxmaschine? Mhm. Oder wo ist denn das Faxgerät? Also das, so ging das ab. Ja. Da
hast du eine neue Berufung bekommen?
Nee, zunächst einmal nicht, nein.
Okay. Also war das dann auch wie ein Loch oder was? Was hat am Ende dann doch...
Da kam dann schon schnell was.
Okay.
Erst mal. Also ich habe dann noch mit dem Bruder, unserem Sonntagsschullehrer, unserem Sonntagsschulleiter, mein alter Freund, der Matthias, und ich, wir haben dann noch in dieser Küche gesessen, wo wir immer die Finanzen der Gemeinde gemacht hatten. Jeden Sonntag, und da haben wir noch zusammengesessen und haben uns auch gedacht, ja, das ist irgendwie, wir werden jetzt wahrscheinlich dann gleich reinberufen, da in das Gespräch mit dem Pfarrpräsidenten, und wir haben dann einfach nur die Zeit abgewartet und der kommt dann bestimmt gleich, aber irgendwann habe ich dann mal gedacht, okay, jetzt kannst du eigentlich mal rausgehen und gucken, was machen die da eigentlich, und der war gar nicht mehr da. Also der war schon gefahren, der hatte überhaupt nicht vorgehabt, irgendwie ein Gespräch mit mir zu führen.
Also du bist gar nicht vom Pfarrpräsidenten entlassen worden?
Doch, also schon vom Pfarrpräsidenten entlassen worden vor den Versammlungen. Aber das war so spartanisch und so mal eben kurz so ein Vorbeigehen, dass ich dachte, da kommt jetzt noch ein Gespräch oder so. Okay. Das findet jetzt aber statt, aber das kam dann nie.
Ja, genau. Und dann in der geistigen Entwicklung, wenn du das jetzt einfach dann mal so weiterziehst, hast du das Gefühl, du wirst immer etablierter in der Kirche, mehr sicherer in der Kirche?
Nein. Also es ist eher so, dass die Schuldgefühle, die Zweifel, mein Wunsch, einen gangbaren Weg im liberalen Verständnis des Mormonismus zu erzielen, dass ich dieser Weg finden würde. Ich erinnere mich an eine Leiterschaftsversammlung, Satellitenübertragung mit Gordon B. Hinckley, indem er sagte, dass den Bischöfen eine ganz besondere Verantwortung zukommen würde, dass sie ganz besonders das Mandat hätten, treu zu sein im Evangelium und sich besonders anstrengen müssen und so. Das war so extremst die Schuldkeule, die da kam. Und das hat mich so zutiefst berührt und belastet. Ich war fertig hinterher. Ich bin da in eine ruhige Stelle gegangen in dem Gemeindehaus in Wilhelmshaven, wo wir die Satellitenübertragung gehört hatten. Und ich war, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden. So stark hat mich das belastet. Dieses Schuldgefühl, nicht zu genügen. weißt du?
Mhm. Ja.
Die Last der Gemeinde auf meinen Schultern. Ich habe ja empfunden, dass die Sünden jedes einzelnen Mitglieds sind meine eigene Schuld.
Ja, aber wurde das dann nach deiner Entlassung besser? Oder hast du dich dann anders damit auseinandergesetzt?
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt dann auch irgendwann mal versucht, alles, ich glaube, das war dann auch schon nach meiner Entlassung, hatte ich versucht, das alles so ein bisschen aufs Tablett zu bringen vor dem Herrn. Es gab eine weitere Pfarrführerschaftsversammlung. Nee, das muss noch während meiner Berufung als Zweitpräsident gewesen sein. Ich war nach Hamburg gefahren, um an dieser Pfarrführerschaftsleiterschaftsversammlung teilzunehmen. Und auf dem Weg nach Hause legte ich das alles dem Herrn aufs Tablett. Tränen erfüllt und mit tiefstem Herzen bin ich dem Mandat vom Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 5 und 6 nachgekommen, dass derjenige, der um Weisheit bittet, wird diese sicherlich bekommen und es wird ihm nicht vorgeworfen werden. Und das tat ich auch. Also ich habe versucht, einige Fragen herauszukristallisieren, die wirklich die Essenz der Fragen darstellen sollten, an denen alles liegt, an denen alles hängt. Und eine dieser Fragen war Priestertumswiederherstellung. Ist tatsächlich das aaronische Priestertum durch Johannes den Täufer wiederhergestellt worden? Ist tatsächlich das melchisedekische Priestertum durch Petrus, Jakobus und Johannes wiederhergestellt worden? Ja oder nein? Hat das tatsächlich stattgefunden? Gott in seiner Allmacht würde sicherlich in der Lage sein, mir diese Wahrheit kundzutun durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Davon war ich überzeugt. Die zweite Frage, die ich hatte, war, liebt Gott mich? Nimmt er mich an? Und mit diesen Fragen, und da gab es noch einige andere Fragen, aber das waren so die beiden wichtigsten, mit denen, das nahm ich mir vor, würde ich dann bald zum Tempel fahren. Ich war zu diesem Zeitpunkt ja immer noch Tempelarbeiter und ich blieb das auch noch lange Zeit. Insgesamt war ich glaube, 8 Jahre Tempelarbeiter. Mhm. Habe Sessionen geleitet und habe am Tempelvorhang gearbeitet, am Reception Desk und so weiter. Und hatte also auch immer noch diese Berufung, als ich dann mit dieser Frage im Herzen dann zum Tempel fuhr. Und diese Frage gefastet, gebetet und die Zeit wurde auch immer geringer. Da war ein zweiter Ratgeber in der Pfarrpräsidentschaft, war da, der Thomas, und der war mit seiner Frau da, hat mich wohl gesehen und hat so beiläufig gegrüßt und so und hat mich aber nicht weiter angesprochen, mich auch nicht in ein Gespräch verwickelt. Und er konnte natürlich nicht wissen, dass in meinem Herzen wirklich so eine Frage da war, dass das eine für mich extrem wichtige Zeit damals war. Weißt du, wenn du sowas im Herzen trägst, siehst du in allem, was irgendwie um dich herum passiert, hältst du die Möglichkeit für da, dass das irgendwie ein Signal sein könnte, dass Gott irgendwas mit dir jetzt vorhat. Ja, so geht Absolut. Das ja. Also magical thinking. Ja. Aber die Zeit verstrich und dann 2 Stunden nur noch, 1,5 Stunden nur noch, 1 Stunde. Ich habe dann, also meine letzte Session, die ich dann gemacht hatte, war dann am Reception Desk. Hatte auch ein interessantes Gespräch mit so einem Bruder oder so, aber keine Antwort kam. Und ich bin dann wirklich mit leeren Händen, trotz Fastens, trotz intensivstem Gebet, bin ich wirklich mit leeren Händen und völlig ohne Antwort dann nach Hause gefahren. Und irgendwie hat das damals etwas in mir zerstört. Ich wurde dann, wie gesagt, irgendwann entlassen, aber trotzdem blieb ich immer noch Mitglied der Kirche. Oder nicht natürlich, also es war halt so, ich blieb halt immer noch Mitglied der Kirche. Aber und ich hörte auch nicht auf, um Wahrheit und mal Kenntnis zu beten und zu bitten.
Hattest du damals schon im Hinterkopf diesen Gedanken so, dass du dich gegebenenfalls auch von der Kirche trennen würdest? War das überhaupt eine Option?
Nein,
oder?
Nein.
Also
nein.
Es ging quasi nur um diese Zweifel, die quasi zu beantworten.
Einen gangbaren Weg zu finden, vor allem auch mit diesen Schuldgefühlen umzugehen. Mhm. Ja. Okay. Ein Konflikt oder eine Frage, die ich damals schon auf mich so gestellt hatte, war irgendwann in der Sonntagsschule, wie kann es sein, dass Gott mich liebt, wenn er mich liebt, doch so grausam sein kann. Also wie kann man das erklären, wie kriege ich Gnade und Gerechtigkeit zusammen? Mhm. Ja. Mhm. Und einer der Brüder meinte dann, wenn du irgendwann Kinder hast, dann wirst du das vielleicht verstehen, wie das gehen kann, dass man also Gnade und Gerechtigkeit miteinander verbindet.
Konntest du das verstehen, weil du hattest dann ja Kinder.
Ich hatte dann irgendwann Kinder. Nein, also das hat da nicht geholfen. Okay, gesagt, ja, das cool. Weil du denkst, wenn du so ein Bild hast von Gott, dass Gott eigentlich nur da ist, um dir eins auszuwischen, dass Gott eigentlich nur da ist, um dir mit Anlauf in den Arsch zu treten, dann ist das etwas, dann du denkst dir, du würdest nie und nimmer, würdest du deine Kinder mit so leeren Händen wegschicken, wie Gott dich mit leeren Händen wegschickt. Mhm. Gott kann niemals so grausam, oder du kannst niemals so grausam sein, wie Gott zu dir grausam ist.
Du hattest dann ja, du hattest quasi ja diese Fragen. Mhm. Wie hat sich dieser weitere Weg entwickelt? Weil als du nach München gekommen bist, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vor, ganz bewusst,
ja,
warst du ja kein Mitglied mehr. Du kamst 2007 ja, hier an als ja, kein Mitglied.
Richtig.
Vielleicht kannst du das mal, um wirklich einen Bogen zu spannen, wir können dann ja gerne nochmal in die Tiefe gehen. Mhm. Wie kam das von... Ja, also aktives Mitglied, Gemeindepräsident oder ja, Gruppenleiter, mhm, bis hin zu kein Mitglied. Das ist ja doch schon ein weiter Weg, weil du ja es damals auch nicht in Betracht gezogen hast.
Ja, richtig.
Einfach diesen Bogen.
Ja, ja. Also das Gefühl wurde in mir immer größer, dass an meinem Weltbild irgendwas nicht stimmen kann. Und dieses Weltbild war für mich die direkte Konsequenz dessen, was das mormonische Evangelium ausmacht. Ja, mhm. Also die Art und Weise, wie Henning die Welt sieht, ist eine Entsprechung dessen, wie das mormonische Weltbild es mir ermöglicht, die Welt zu sehen. Mhm. Gott ist der Gott, der er ist, weil er mir so gelehrt worden ist. Und das habe ich angefangen, in Frage zu stellen irgendwann. Mhm. Dass es für mich immer wahrscheinlicher wurde, dass Gott universalistischer ist. Ich habe dann damals auch schon angefangen, mich viel mit Todesnäherlebnissen zu befassen. Selbst auf Mission hatte ich schon angefangen, mich mit Apokryphenschriften, Pseudepigraphenschriften, Gnosis und so weiter zu befassen. Und dieses Bild der Agape-Liebe war auch damals, Agape-Liebe Gottes, war mir als...
Was ist das vielleicht, dass du das ganz kurz beschreiben?
Ich glaube, ich könnte es jetzt gar nicht mal genau beschreiben. Das ist für mich also diese bedingungslose Liebe Gottes, diese intensive Liebe Gottes. Aber ich glaube, da gibt es noch eine präzisere Erklärung dessen, was das heißt. Ja. Aber das war damals für mich dann schon Thema gewesen, auch auf Mission schon. Mhm. Ich war auf Mission berufen worden, zusammen mit einem Kumpel. Der ging nach Düsseldorf und ich ging nach New York. Und nach einem halben Jahr hat er seine Mission abgebrochen und wurde evangelikaler Christ. Weil er in Gesprächen mit einem Pastor zur Überzeugung gelangt war, dass das mormonische Evangelium falsch sei. Charismatische Christen hatten mit ihm auch gebetet und da hatte er eine transzendentale Erfahrung mit Gott. Und die sein Bild von Gott komplett verändert hatten. Und er hat mir dann ein Buch geschickt, ein Buch von Dr. George Ritchie, Return from Tomorrow hieß das, glaube ich. Rückkehr vom Morgen, irgendwie so ein Bild über sein eigenes Todesnäherlebnis, das dieser Dr. Ritchie hatte zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, in dem er erzählt, wie Gott sich ihm zeigt und wie das Leben nach dem Tod ausschaut und wie Gott ist in seiner allumfassenden Liebe, die so groß ist wie das Universum. Und er hatte mir das natürlich geschickt mit der Idee, dass mir das ein Stück mehr von Gott vermitteln würde. Und irgendwie hat das auch damals einen Funken gelegt. Mhm. Allerdings habe ich versucht, das immer noch irgendwo mit der mormonischen Lehre zu verbinden. Und ich habe also mehr Bücher gelesen. Aber das stand halt im Konflikt auch mit meiner Born-Again-Erfahrung von 1989. Die Kirche ist wahr, aber trotzdem funktioniert sie nicht. Weil die Schuldgefühle immer stärker werden. Und in diesem Konflikt habe ich halt bis 2003 gesteckt. Bis es immer schlimmer wurde und irgendwann der Damm brach. Und so kam es dann auch.
Mhm. Ja. Was war dieser Dammbruch?
Dieser Dammbruch war diese kognitive Dissonanz, von der du sprichst. Okay. Also, ich glaube, ich predige das Wort der Weisheit, ich halte es aber nicht mehr in Gänze. Ich zahle den Zehnten, aber ich glaube nicht an den Zehnten. Ich lehre aus dem Buch Mormon, aber eigentlich glaube ich es nicht mehr. Also da war ein echter Konflikt, ein Rollenkonflikt, in dem ich mich befand. Und in diesem Spannungsverhältnis dieser Heuchelei, da fand ich keinen Ausweg.
Aber und wie bist du da hingekommen? Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber wie bist du da hingekommen? Weil das sind ja doch jetzt schon ziemlich krasse Aussagen.
Ja, richtig. Na ja, gut, das, wie ich schon sagte, das, dieses Evangelium hat einfach nicht funktioniert.
Okay.
Weil die Schuldgefühle immer mehr wurden, weil ich immer mehr an meinem eigenen Vollkommenheitsanspruch verzweifelte.
Okay.
Also ich sollte vollkommener sein, als ich es bin. Und da fand keine Erlösung statt, verstehst du? Es fand keine Erlösung statt. Und das ist auch der Grund, warum für mich war klar, Jesus ist der Christus. Ich habe eine Erfahrung gehabt mit Gott und Jesus machte für mich Sinn. Und Jesus ist für mich der Erlöser gewesen. Aber er hat mich nicht erlöst. Also habe ich gedacht, da muss doch irgendwas schieflaufen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und auf diese Reise, auf diese Suche habe ich mich emanzipiert ab 2003 begeben.
Also hast du das Gefühl, dass Evangelium funktioniert, weil du hättest ja durch das Befolgen und durch das Eintauchen ins Evangelium das Erlösen dazu führen, dass du besser wirst, dass du ein besserer Mensch wirst. Ist es das? Ich versuche das gerade zu verstehen. Nochmal und in Worte zu
bringen. Naja, du weißt ja selbst, ne? Also du steigst die Leiter hinab, nach allem, was du tun kannst, wirst du erlöst. Also du steigst die Leiter hinauf und Christus greift quasi über die Mauer und zieht dich den Rest des Weges, damit du auch über die Mauer kommst. Weil die Leiter ist nicht lang genug, leider.
Genau.
So ein Pech aber auch.
Ja.
Deswegen brauchst du Jesus, weil der greift über die Mauer und zieht dich darüber.
Genau.
Das ist, ne? Ja. Das heißt, nach allen Werken wirst du aus Gnade errettet, nach allem, was du tun kannst. Das ist so dieses Bild. Also du, Vollkommenheit erreichst du letztlich nur durch die Erlösung, aber die Erlösung, für die qualifizierst du dich durch deinen Gehorsam. Und dieser Gehorsam kommt zustande, indem du wirklich diese ganze Liste an Geboten, die Kirche so für dich bietet, heutzutage abarbeitest. Genealogie machen, in den Tempel gehen, nicht masturbieren, keinen Kaffee trinken, keinen Tee.
Genau, das ist das, was ich meinte. Dein Gefühl, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war, dass, obwohl du dich an Gebote gehalten hast, hat es dir nicht geholfen, dass es dir leichter fällt, dich an die Gebote oder noch mehr Gebote zu halten.
Weil es nie ausreichte. Weil du immer scheitertest.
Weil quasi immer was offen war, weil du immer...
Und weil ja auch noch gar keine Erlösung stattgefunden hat. Verstehst du?
Ja.
Paulus sagt uns, wir sind erlöst, wir wurden erlöst, als wir noch Sünder waren. Abraham wurde sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, weil er, als er noch unbeschnitten war,
genau,
wurde sein Opfer im Glauben angenommen, weil er Gott vertraut hat. Und Paulus nimmt dieses Bild Abrahams mehrmals. Und so ist es auch. Erlösung hatte zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden. Es hatte nur eine Born-Again-Erfahrung stattgefunden. Also eine Wiedergeburt. Diese Wiedergeburt ist eine Sache, die einmal stattfindet. Wiedergeburt ist keine Sache, die das ganze Leben andauert. Nein, du wirst nicht das ganze Leben lang geboren, sondern du wirst einmal geboren. Und diesen Moment hatte ich. Aber Heiligung ist etwas, was das ganze Leben hindurch stattfindet.
Und dann war dieser Dammbruch.
Genau.
Und damit 2003 eine Abkehr auch von der Kirche.
Richtig.
Bist du dann auch sofort gleich ausgetreten?
Nein, eben nicht. Sondern erst einmal Panik, Hilfe suchen. Was kann ich tun? Ich habe in der Kirche ich habe nicht das Vertrauen, dass ich in der Kirche selbst die Hilfe bekommen werde, die ich brauche, um mein Problem zu lösen.
Aber war das so eine Erkenntnis, die auf einmal da war?
Also ja. Ich wachte morgens auf und irgendwann erkannte dann, okay, ich suche jetzt wirklich ganz bewusst außerhalb der Kirche nach einer Lösung. Weil innerhalb der Kirche gibt es diese Lösung nicht. Ich habe es aufgegeben, Gott sagt mir nichts mehr. Und ich hatte ja wirklich diese Erlebnisse mit Gott, nicht? Ich hatte wirklich transzendentale Erlebnisse. Viele Sachen, über die ich jetzt hier heute im Podcast noch gar nicht gesprochen habe.
Ja,
also Gott hat mir wirklich durch den Heiligen Geist und durch ein mächtiges Gefühl verheißen, ich werde eines Tages im Tempel heiraten. Und da sind also Sachen passiert, die ich wirklich nur auf eine Kraft außerhalb von mir zurückführe. Ich weiß, viele Atheisten stellen das in Frage. Aber das ist halt deren Ding. Können sie auch, vielleicht gibt es auch legitime Argumente für, wie auch immer. Aber auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt war das für mich kein Thema.
Hast du dann diese Antworten gefunden? Oder beziehungsweise wie hast du dich auf den, wusstest du schon, wo du außerhalb der Kirche?
Nein, erst einmal völlig überhaupt keine Ahnung. Wir haben ja zu diesem Zeitpunkt in Frankfurt gewohnt und da war gerade eine Esoterikmesse, ja, und ich wollte dann hin. So, und dann bin ich da hingefahren und habe versucht, da irgendwie mit Leuten zu sprechen oder so, aber das war nicht gut möglich, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch da Besuch von meiner Schwiegermutter und dann wollte sie dann gleich mit und zusammen mit Chantal und so und dann wurde das irgendwie nichts. Aber das ging dann los und ich habe dann angefangen, mich an unterschiedlichsten Sachen zu orientieren. Also ich habe die Bhagavad Gita mehrmals gelesen, ich habe verschiedene Kirchen besucht, ich habe die Buddhisten besucht, ich habe die Methodisten mir angeschaut, ich habe die Evangelikalen mir angeschaut, habe die katholische Kirche mir angeschaut. Unterschiedlichste Sachen. Ich habe mit meinem alten Freund, dem Hermann, habe ich mich über die Bahai unterhalten. Also alles Mögliche, ja. Also ich habe das wirklich versucht, intensivst zu betreiben. Auf der Basis der Dinge, die ich schon irgendwo für wahr erkannt hatte. Dinge, die spirituell aus dieser Todesnähe-Forschung kamen, zum Beispiel. Die Bücher, die ich gelesen hatte über Todesnähe-Erlebnisse. Sachen aus dem liberalen Mormonentum und so. Die habe ich also versucht, die als Basis zu nehmen für das, was dann folgen sollte und dann für mein Studium dann außerhalb der Grenzen des Mormonismus.
Wie ist Chantal damit umgegangen?
Ja, das war natürlich auch ein Schock für sie.
Ja. Hatte sie schon vorher deinen Kampf und deinen Weg und deine Dissonanz mitbekommen?
Im Grunde ja, schon. Also unserer Ehe ging es auch nicht so super hundertprozentig. Und das waren dann Dinge, die dann auch bei mir lagen und mit meiner Auseinandersetzung mit mir selbst. Aber für Chantal war das sicherlich ein Schock, aber es kam nicht hundertprozentig unvorbereitet, weil seit 2000, also 2000 sind wir dann ja nach Frankfurt gezogen. Dann, im Grunde genommen, da hat dann meine berufliche Identität eigentlich erst ihren Anfang genommen. Mhm. Ja, das, also, verstehst du, was ich damit sagen will? Ja. Also von 1989 bis 11 Jahre später war da unglaublich viel Rumeierei da in meiner beruflichen Identität. Und erst ab 2000 ging es eigentlich los. Zu diesem Zeitpunkt, ab 2000, hatte auch da, was mein Zeugnis anbelangte, schon vieles nicht mehr gestimmt. Ja, auch nicht ganz zu Unrecht, weil diese Antwort auf meine Fragen, ist die Kirche wirklich wahr? Ist sie wirklich das, was sie von sich selbst behauptet? Die kam ja nie. Okay.
Was hat dann dazu geführt, dass du dann aber ja ausgetreten bist? Das war ja 2005, 2006?
Die Antworten, die ich fand.
Okay.
Also, zumindest von der Theologie her, man muss ja verstehen, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, behauptet ja von sich, die Wiederherstellerin der Urkirche zu sein. Und zwar nicht nur in Bezug auf Vollmacht, sondern auch in Bezug auf Lehre. Mhm. Ja? Und das ist sie ja nicht. Weil das, was die Kirche Jesu Christi heute lehrt, oder die Mormonenkirche heute lehrt, ist ja teilweise diametral im Widerspruch zu dem, was im Neuen Testament steht. Mhm. Das ist jetzt eine starke Behauptung. Das muss man natürlich begründen. Aber wer das Johannesevangelium liest und versteht, wer den Hebräerbrief liest, meines Erachtens, und versteht, und zwar vor allem die Kapitel 4 bis 10, der wird schnell zum Schluss kommen, dass hier eine bestimmte Lesart der Priestertumsvollmacht in diametralem Widerspruch steht zu dem, was die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage heute lehrt.
Und das war das, was dein Studium dich in diesen Jahren
quasi... Das führte mich dahin. Ja, das richtig, dahin genau. Führte. Und zwar inspiriert dadurch, dass das gelebte Evangelium in meinem eigenen Leben nicht funktionierte. Weil Erlösung, so wie ich das vielleicht hätte verstehen können, nicht stattgefunden hatte in meinem Leben.
Hast du denn das Gefühl, dann dort den Weg gefunden zu haben, wie man Erlösung bekommen kann? Also hast du da den Weg gefunden dann? Damals in deinem Studium?
Ja.
Okay.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also das evangelikale Konzept ist ja das, dass du erst erlöst wirst und dass aus Dankbarkeit dieser Erlösung heraus dann die Kraft kommt, Gebote zu halten. Und das sind dann im Übrigen auch ganz andere Gebote als die, die du heute in der HLT-Kirche kennst. Also zumindest nach meinem Verständnis. Ja. Also dieser dogmatische Gehorsam gegenüber Sabbatheiligung, gegenüber Speisegesetzen, das hat dann keinen Platz eigentlich. Nicht? Weil du Gott ist nicht, Gott hat nicht seinen einzig geborenen Sohn geschickt, um stellvertretend für ihn zu sterben, uns zu erlösen, damit wir mit neuen Gesetzen anfangen, den Grund dieser Erlösung wieder zu relativieren. Mhm. Christus ist gestorben, um uns vom Gesetz zu befreien, um von der Sklaverei des Gesetzes zu befreien. Und wir kommen dann mit so einer Art Judentum reloaded daher, mit neuen Gesetzen, versuchen das Judentum wieder nachzuahmen. Was ist denn das? Das funktioniert nicht, ja. Sabbatgesetze zum Beispiel. Also crowded das Gesetz des Sabbat an. Das Sabbatgesetz sagt ja im Grunde genommen aus, ich gebiete dir, finde deine Ruhe an einem Tag, den ich dir nenne. Und dieses Gesetz ist so heilig, weil es unmittelbar mit der Schöpfung des Menschen einhergeht. Am siebten Tag ruhte Gott. Das heißt, die Sabbatruhe ist so göttlich, dass sie mit der Schöpfung des Menschen zusammenhängt. Mit der Geschichte von allem. Ja? Ich rede jetzt nicht darüber, ob ich glaube, dass ob Adam einen Bauchnabel hatte und ob er der erste Mensch war. Also wir reden jetzt nicht vom Garten von Eden oder sowas.
Aber das Grundkonzept, also das Grundkonzept, was du da sagst, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist im Grunde genommen, es geht hier um Erlösung, die stattfindet. Und dass dann im Grunde genommen aus dieser Erlösung heraus, aus der Dankbarkeit, der Wunsch auch besteht, Gebote zu halten, aber Gebote quasi nicht im Vordergrund stehen.
Und die Gebote stehen nicht im Vordergrund, genau. Weil, wieder jetzt am Beispiel des Sabbat, das mich das ins Ende führt, ich habe den Gedanken ja gar nicht.
Aber jetzt gerade der Punkt, der jetzt kommt.
Ja, okay. Ja.
2007, um einfach die Geschichte jetzt weiter zu spannen, 2007, als du nach München kamst?
Ole, ich habe den Gedanken eben nicht zu Ende geführt. Deswegen habe ich die Sache mit dem Sabbat erzählt, nur als Beispiel. Wir finden unsere Ruhe in Christus. Verstehst du? Das gesamte Gesetz des Sabbats deutet auf den Herrn Jesus Christus hin. Er ist derjenige, in dem wir die Ruhe finden. So, und das heißt, jetzt kommen wir aber wieder hin und sagen, ach nee, am Sonntag darfst du aber keinen Schokoriegel aus dem Automaten ziehen. Das funktioniert nicht. Das ist absurd. Das ist nicht wofür Jesus Christus gestorben ist, sondern Jesus Christus ist gestorben, damit wir in Gott vertrauen, weil wir auf den Herrn Jesus Christus blicken können. Und er will Beziehung, Gott will Beziehung haben zu uns. Und das zeigt er uns durch die Taufe. Er will uns ganz nahe sein. Deswegen gibt er uns dieses Symbol der Taufe, dass wir quasi in der Grablegung Gottes einen neuen Menschen annehmen. Ja, der Grablegung Gottes im Bilde Christi einen neuen Menschen annehmen. Oder im Abendmahl, er will ganz nah bei uns sein, indem wir ihn in seinem Fleisch und Blut in uns aufnehmen, symbolisch. Also wir lassen ihn ganz nah zu uns, wir nehmen ihn in uns auf und wir werden daraufhin ein Teil von ihm, in seinem Körper, indem wir in seine Kirche kommen, indem wir in seiner Kirche sind. Ja. Das ist eine intime Beziehung, die da stattfindet. Eine gute Beziehung, die da stattfindet. Und wenn du jetzt von mir wissen willst, inwieweit ich quasi meine Schuldgefühle habe ablegen können, das ist etwas, da muss man fast eine tiefen psychologische Ebene hinabgehen, weil ich musste mein Vaterbild erst einmal ablegen. Ich musste erst einmal erkennen, wer bin ich als Mensch vor Gott überhaupt. Dass Gott in Christus nichts anderes wünscht, als mich zu umarmen, mich zu lieben. Und von mir mein Vertrauen möchte. Ja. Und das Glaube nichts anderes ist. Also Glaube ist ja das Einzige, wodurch wir erlöst werden können. Das sagt uns ja dann auch die Schrift. Ja. Und dass wir dadurch, durch dieses Vertrauen an ihn, Erlösung haben. Und das befähigt uns zu gutem Tun. Und hier redet jetzt, und hier spricht jetzt wirklich ein echter Christ mit dir. Einer, der es auch empfindet. Verstehst du? Und das war vorher echt ein Krampf, Mann. Ich meine, das war total, total hart, diese Liste abzuarbeiten und nie genug zu tun und eigentlich immer zu scheitern. Mhm. Und plötzlich erkenne ich aus dieser evangelikalen Theologie heraus ein ganz neues Konzept. Etwas, was mich tief erneuern muss. Also die Born-Again-Erfahrung hatte ich 98, aber die Erlösung hat erst später stattgefunden. Okay. 89, Entschuldigung. Aber die Erlösung hat ja später stattgefunden, ja. Okay, sorry, jetzt kannst du deine Frage weitermachen.
Nein,
sonst hätte das nichts...
ich finde das schon wichtig. Ich finde das wichtig, dass du diesen Grundglauben, den du da gefunden hast, wo du dich ja bewusst von getrennt, wo du dich bewusst quasi von der Kirche getrennt hast, schon mal geistig getrennt hast, um für dich diese Antwort zu finden, dass du die bekommen hast. 2007, als du hierher gekommen bist.
Ja. Da war ich zu dem Zeitpunkt kein Mitglied mehr, nee.
Warst du kein Mitglied mehr? Hattest du schon diese Antworten gefunden? Wir haben uns ja viel darüber unterhalten. Auch wirklich
theologisch, aber im Herzen warst du zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht, ehrlich
theologisch
gesagt.
Theologisch warst du
also
noch
immer noch mit mir,
ja, das stimmt. Ja. Und dann hast du ja den Wunsch geäußert, wieder Mitglied der Kirche zu werden.
Genau.
Und ich habe das ja damals begleitet als Bischof.
Genau, ja.
Vielleicht, wenn du kurz deine Beweggründe erläutern kannst. Was
ja.
Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich ein Widerspruch.
Total, ja. Da denkst du doch auch, sag mal, merkt der jetzt noch was? Oder? Also, und ehrlich gesagt, da muss man mich schon etwas kennen und dann wirklich so einen Podcast vielleicht zuhören, um dann irgendwie das auch eine Ansatzweise nachvollziehen zu können, was mich da wohl geritten hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir damit auch nicht einfach gemacht. Also ich habe da wirklich drei Jahre mit gehadert, extremst mit mir gehadert und mich selbst dafür gegeißelt, dass ich da wirklich wieder eingetreten war. Obwohl ich vielleicht so ein Stück weit verstand, dass es doch irgendwo die richtige Entscheidung war, habe ich mit dieser Entscheidung extremst gehadert. Das tue ich heute nicht mehr. Ich bin heute da völlig absolut okay damit, Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wieder zu sein. Wie kam es dazu? Also, ich habe natürlich jetzt auch in dieser Zeit ab 2003 mal so ein bisschen was gesehen. Auch im evangelikalen Lager habe ich mir da Kirchen angeschaut. Das war von liberalen, aber verbindlicheren Freikirchen bis hin zu völlig durchgeknallten Charismatikern auf der Pfingstbewegungsseite. So mit Teufelsaustreibung, Dämonenaustreibung und die Geschichten habe ich gesehen und auch miterlebt. Und also im Grunde in der gesamten Facette des verbindlichen Christentums außerhalb der Mormonenkirche. Und egal wie ich es versucht habe, zu Hause fühlen konnte ich mich nirgendwo. Trotzdem gab es ja immer noch einen starken Pfosten in der Kirche, nämlich meine Frau, die Chantal. Mhm. Und ihre Überzeugung, dass selbstverständlich die Kirche, die Mitglieder, meine Kinder in der Kirche aufwachsen würden. Und ich habe das auch nie bestritten und nie angezweifelt, eigentlich auch nicht bis zum heutigen Tage, habe ich versucht, ihr das streitig zu machen. Also, warum habe ich mich dann wieder taufen lassen? Weil ich ehrlich gesagt nirgendwo mich habe jemals zu Hause fühlen können, außer in der Kirche Jesu Christi deine letzten Tage. Also dieses Gefühl von Zuhause, dieses Gefühl von Verankerung war nirgendwo anders möglich. Trotz der theologischen Unterschiede konnte ich nirgendwo dieses Heimatgefühl aufbauen.
Hast du es denn nochmal versucht, dass du gesagt hast, so, nee, was ich meinte ist jetzt, hast du es nochmal versucht, als du dich dann auch der Kirche angeschaut hast, jetzt herauszufinden, ob das Buch Mormon war, es herauszufinden, ob das, oder war das nie ein Thema, dass du gesagt hast, so, nee, ich habe ganz andere Gründe, warum ich mich jetzt hier der Kirche anschließe? Oder hast du es auch theologisch nochmal versucht?
Glaub mir, das war also extremes Jojo, emotionale Achterbahnfahrten, immer wieder und immer wieder. Nach hier schauen, nach da schauen, dies für möglich halten, das für möglich halten. Letztlich führt es allerdings immer wieder auf den Gedanken zurück, dass all unser Erkennen Stückwerk ist. Um jetzt mal wieder so eine paulinische Wortwahl hier zu bedienen. Also sprich, wir haben da eh keinen Plan, was wirklich wahr ist, oder? Jetzt mal ehrlich. Wir können halt nur versuchen, unseren Instinkten und unseren Empfindungen zu folgen. Und wie war deine Frage nochmal? Sorry. Fang mich nochmal wieder auf gerade.
Einfach die Frage ist, ob du auch, nachdem du wieder getauft wurdest oder auch davor,
ob ich da nochmal wieder gesucht hatte.
Ob das Thema Theologie
und schon, Lehre. Ja, absolut. Auch das wieder.
Ob du dich auch damit beschäftigt hast.
Ja, schon. Aber die Fragen waren andere. Okay. Die Fragen waren andere. Aber meine Antwort, die hatte ich im Grunde genommen schon erhalten. Also die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist für mich zum heutigen Zeitpunkt wahr. Sie ist nicht die einzig wahre Kirche auf der Erde. Weißt du, das macht einfach keinen Sinn. Das Universum ist 12 Milliarden Jahre alt. Ja? Es gibt so viele Welten, die man nicht zählen kann. Die Menschen existieren seit vielleicht 150.000 Jahren in der Form, wie du und ich uns heute miteinander unterhalten. Mhm. Wir haben vielleicht 10.000, 15.000 Jahre Kulturgeschichte. Und da kommt so ein kleiner Verein mit vielleicht 4 Millionen aktiven Heiligen der letzten Tage daher und behauptet von sich selbst, sie ist die einzig wahre Kirche auf der Erde und zwar erst seit 170 Jahren. Was ist das denn? Also macht das denn Sinn? Also, jetzt mal ehrlich, ist das nicht irgendwie das, was die Menschen eigentlich schon seit sie denken können gemacht haben, dass sie hier in Form von Stammeszugehörigkeit denken? Das ist mein Stamm, da bin ich zu Hause, du hast deinen Stamm, bleib bei deinem.
Fühlst du dich denn dem Stamm der Mormonen zugehörig?
Ja.
Okay. Du hast ja auch gesagt, dass die Kirche ist wahr. Worin siehst du diese Wahrheit? Du sagst ja nicht, dass sie nicht, du sagst ja ganz explizit, sie ist nicht die allein wahre Kirche. Es ist also wahrscheinlich ein anderes.
Nicht zu jedem Zeitpunkt für jedermann. Nicht genau. Zu jedem Zeitpunkt für jedermann. Okay. Und dieser Anspruch, dieser Alleinvertretungsanspruch durch melchisedekisches Priestertum und so weiter, Wiederherstellung der Priestertumsvollmacht, dem.
Okay, jetzt das Positive. Wo siehst du diese Wahrheit?
Okay. Ich sehe diese Wahrheit. Auch wiederum darin. Also, wenn du Kraft und Vollmacht dieses Priestertums in der Kirche wirkst, dann entsteht da Kraft. Da entsteht Power. Ich meine das jetzt nicht im Sinne von ungerechter Herrschaft, sondern ich meine, da entsteht einfach geistige Kraft und Dynamik. Und das, finde ich, hat man auch in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren bei mir gesehen. Wenn ich da eine Berufung hatte, wenn ich im ältesten Kollegium unterrichtet habe, eine Klasse gegeben habe, obwohl ich diese Vollmacht nicht hatte, gab es trotzdem diese Salbung des Heiligen Geistes, wie man im evangelikalen Lager sagt. Ja, das finde ich ein sehr treffender Begriff, weil das Olivenöl ja das Symbol für den Heiligen Geist ist. Nicht? Gott salbt zum König, der Heilige Geist salbt zur Befähigung in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich hatte die Priestertumsvollmacht nicht, aber keiner, der meine Klassen, zumindest wenn sie gut liefen, gesehen hat, würde sagen, hoffe ich, das ist irgendwie abgefallenes Zeug, was der da von sich gegeben hat. Den kannst du nicht vertrauen. Das musst du mir jetzt sagen, ob das so ankam.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe ja wirklich immer versucht, ganz im Sinne von, jetzt Insiderbegriff, Faulers Phase 5, also im Sinne von eines emanzipierten Glaubenslebens wirklich die positiven Dinge zu sehen und die Symbole der Mormonen für die Mormonen zu nutzen, um ihnen damit Dinge klarzumachen, die völlig unmormonisch sind, im Grunde genommen von der Theologie. Ja. Ja. Und da Konzepte rüberzubringen auf eine positive Art und Weise, ohne auch nur im Entferntesten mal auf die Widersprüche eigentlich aufmerksam zu machen. Das ist mir nicht immer gelungen. Gerade am Anfang nicht, als ich noch so stark gehadert habe mit meinem Wiedereintritt. So 2008, 2009 und so weiter. Aber irgendwann ist mir das dann ganz gut gelungen. Und vor allem ab Anfang 2011 und als ich dann Mormon Stories kennengelernt habe, ging es dann wirklich umso besser. Und da ist es eigentlich recht gut geflutscht.
Wie hat dir das geholfen?
Mormon Stories?
Ja. Wir wollen jetzt hier kein Testimonial für Mormon Stories machen, aber einfach.
Warum nicht? Passt schon. Ja. Das hat mir insofern geholfen, als dass es einfach. Das ist aufgeklärtes, integratives Glaubensleben. Erst einmal völlig unwertend. Die Leben von Menschen, die Lebenszeugnisse von Menschen aufzunehmen und sie wieder abrufbar quasi digital präsentierbar machen für die ganze Welt. Ja. Und da sind ja wunderbare Geschichten dabei. Also wir reden ja hier nicht von dünnen Brettern, sondern das sind ja Leute wie Daniel C. Peterson, um die es geht, ja, Dean Michael Quinn, John Dillon selber, vielleicht auch ehemalige Pfahlpräsidenten, Wissenschaftler, Geisteswissenschaftler, Apologeten. Also das Who is Who der mormonischen Gemeinschaft aus Amerika und international, die hier interviewt werden, in mittlerweile schon über 350 Podcast-Folgen. Da ist eine geballte Menge an Horizont, an Weltoffenheit. Feministen sind da zu Wort gekommen und wirklich
Und wie hat dir
das Leute mit echtem Horizont.
Wie hat dir das persönlich geholfen?
Ja, mir hat das geholfen, insofern, als das halt meinen eigenen Horizont auch erweitert hat. Okay. Aber noch mehr, weil auch Chantal natürlich irgendwann angefangen hat, das zu sehen, wie mich das verändert hat. Mich hat es verändert, insofern, als dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, eine Phase des Haderns mit meinem eigenen Leben abzuschließen.
Okay.
Und es also wirklich integrativ zu sehen und mich wohlzufühlen, einfach auch mit meiner mormonischen Identität. Man muss nicht alles glauben. Und deswegen auch meine Frage, und das schließt jetzt an den letzten Podcast, meine Frage an dich, muss ich an das historische Buch Mormon glauben, um ein aktiver Mormone zu sein, als aktiv in der Kirche zu sein? Das war deshalb wichtig, weil es zeigt, wie du denkst. Weil wenn du gesagt hättest, ja, das muss man, obwohl es eigentlich in keinem Leitfaden steht, dass man es muss. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, dass man das muss, dann wäre das jetzt Signal für mich gewesen, nee, das sind einfach noch zu viele ideologische Scheuklappen. Da kannst du dich nicht beteiligen. Du kannst da nicht wirklich auch aufblühen. Geht nicht, weil da einfach zu viel Brett vorm Kopf ist. Ja?
Ja.
Und zu viele, zu wenig Offenheit. Ja? Aber mir gelingt es wirklich, die Symbole der Mormonen auch den Mormonen zu lassen und sie auch selber zu wertschätzen, meine eigenen Wurzeln dort zu haben, obwohl ich ja ein Bekehrter bin, trotzdem meine Wurzeln dort zu haben in meinem eigenen Leben und meinem Glaubensleben und das auch heilig zu halten und zu schätzen.
Also
die Tempelsymbolik zu schätzen für das, was es ist. Und zwar wirklich in der rein christologischen Botschaft.
Also hat es dir quasi geholfen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, deine mormonischen Wurzeln, auch wenn du jetzt nicht über Generationen in der Kirche warst oder also nicht quasi nicht diese Heritage mitbringst, aber deine mormonischen Wurzeln, deine mormonische Kultur, die du mitbekommen hast, mit deinen persönlichen Antworten und Weltbild, was du bekommen hast, zu verschmelzen und zu erkennen, dass das okay ist, weil du auch andere gesehen hast.
Dass es schon okay ist, ja. Es gibt einfach Religionen, da ist das wahrscheinlich nicht so möglich. Also wenn du Scientologe bist oder wenn du Zeuge Jehovas bist, ist das wahrscheinlich extremst schwer, so integrativ zu denken und deine religiöse Identität trotzdem beizubehalten und diese Symbole zu nutzen. Aber als Mormone geht es theoretisch. Und die Kirche ist reichhaltig genug und hat eine Basis, die stark genug ist, um Vielfalt und die Reichhaltigkeit von mormonischer Kultur und Geisteswelt auch zu schützen und zu befördern.
Du hast jetzt gesagt, es geht theoretisch.
Richtig.
Was fehlt denn daran, dass das auch praktisch geht? Weil das wäre ja eigentlich der Wunsch, oder? Das wäre ja der Wunsch von uns beiden.
Richtig, genau.
Was fehlt denn da? Was würdest du dir vorstellen? Was müsste praktisch passieren, dass das auch möglich ist?
Also wenn du jemanden hast, der ultraorthodox ist, dann ist der sehr häufig auch, vielleicht ohne es selber so zu empfinden, angstmotiviert. Das muss nicht immer so sein, aber es kann so sein. Dass jemand also angstmotiviert ist und deshalb sich davor fürchtet, dass Vielfalt Verwässerung bedeutet. Dass Liberalismus Auflösung von Identität bedeutet. Ein Fremdkörper, etwas, was die mormonische Identität gefährdet. Da stellt jemand etwas in Frage. Ja, das ist gefährlich. Das muss man eingrenzen, das muss man reglementieren, das muss man in seine Schranken weisen. Das ist gefährlich.
Mhm.
Da ist Angst. Und ich meine, überleg mal, ich weiß nicht, wie viele Juden gibt es, vielleicht 10, vielleicht 11 Millionen Juden noch auf der Welt.
Ja, 13 sowas um nur, ja.
In etwas. Ne? Es gibt zumindest offiziell, obwohl die Zahlen auch nicht stimmen, das wissen wir beide, dass es Schmu ist, aber trotzdem, es gibt zumindest offiziell 14 Millionen Mormonen. Aber wir sind bei weitem noch nicht mal ansatzweise so weit, dass wir jemanden, der anders glaubt, aber trotzdem mormonisch lebt, in unserem eigenen Kreis willkommen heißen können.
Mhm.
Mhm. Ich kann nicht bekennender Homosexueller sein und trotzdem aktiver Mormone. Das geht nur in den allerseltensten Fällen. Also ich weiß von einem Ratgeber in der Bischofschaft, der schwul ist, auch offen. Und trotzdem, wie gesagt, glühend des Zeugnisses ist, da in, ich glaube, San Francisco, macht Sinn, oder? Genau, also das heißt, diese Freiheit, Feministin zu sein und trotzdem aktive Mormonin, diese Freiheit haben wir hier nicht, ja. Und wir können, oder zumindest wir könnten es haben, aber wir haben es eigentlich selten.
Mhm. Woran hängt das? Also was denkst du, könnte da den Unterschied machen?
Ja, ja, wie gesagt, diese Angst halt, nicht? Oder diese ideologischen Scheuklappen, dieses Empfinden, dass oder stellt jemand den Alleinvertretungsanspruch der Kirche in Frage. Also das Bild, das derjenige von dieser orthodoxe Mensch von der Kirche hat, ist das, was er auf die ganze Kirche überträgt und eben auch auf sein Umfeld, nicht? Und da wird die Luft dann sehr, sehr eng für Menschen, die das einfach auch völlig anders sehen, wie zum Beispiel mich. Also du weißt ja, dass ich jetzt nicht mehr in die Kirche gehe. Nicht unbedingt, weil es an einer bestimmten Person allein hängt, sondern weil der Geist in der Gemeinde momentan so vielfaltfeindlich ist oder zumindest so bei mir ankommt, dass ich mich auch nicht wohlfühlen kann. Also das ist kein Boden, auf dem man, bei dem ich das Empfinden habe, dass da authentische Toleranz entstehen könnte. Im Gegenteil, also man hat mir eigentlich signalisiert, du Henning, das, was du bist, das wollen wir nicht. Man hat nicht irgendwie mit mir gesprochen und gesagt, Henning, das, was du hast, das verstehe ich zwar nicht, aber lass uns doch mal gemeinsam miteinander sprechen und schauen, wie können wir hier Gemeinschaft bauen.
Das heißt, wenn sich dort quasi...
Das findet ja gar nicht statt.
Ne? Sei es, wenn es in der Gemeinde, aber auch in der Kirche, würdest du sagen, muss im Grunde genommen diese Toleranz, diese Angst vor Fremden, vor Anderssein weggehen, um das zu ermöglichen, was du jetzt gerade sagst, diese Vielfalt, für dich persönlich jetzt,
ja, genau,
für deine Aktivität, aber auch insgesamt einfach für die Kirche. Habe ich das richtig verstanden?
Insgesamt für die Kirche, also weißt du, ich kann nicht für die Kirche insgesamt sprechen. Natürlich gibt es Kirchen Dinge, die mir echt extremst nicht schmecken. Ja. Mhm. Also ganz ehrlich, ich wünschte, dass die Kirchengelder in eine andere Richtung gehen würden, dass mehr Mut da bestehen würde, wirklich intensivst in humanitäre Projekte zu investieren und nicht nur 1% der tatsächlichen Kirchengelder, die Kirche ist ja extremst reich, wirklich auf humanitäre Projekte gehen. Da müsste wirklich, wirklich sehr viel mehr passieren. Mhm. Theoretisch hätte die Kirche genug Geld, um buchstäblich hunderte von Krankenhäusern in den Entwicklungsländern zu bauen. Die betreibt aber keiner. Stattdessen ist sie so sehr mit sich selbst beschäftigt, mit der Entwicklung immer wieder neuer Leitfäden und sie investiert in Kapitalanlagen. Sie baut für Milliarden von US-Dollar Einkaufszentren. Das geht mir echt voll gegen den Strich, ganz ehrlich. Mhm. Ich würde das nicht in der Gemeinde so kommunizieren, aber das ist natürlich meine Meinung. Ja, und hier im Podcast kann ich diese Meinung haben und da kann ich auch ehrlich sein und das auch aussprechen. Aber das ist larger than life. Das geht mich nicht unmittelbar an. Klar. Das geht mich nur insofern an, als dass ich mir natürlich auch überlegen muss, wo zeige ich den Zehnten hin. Gut, aber das ist eine andere Sache. Aber trotzdem habe ich ja Zehnten gezahlt eine Zeit lang. Wie auch immer. Auf jeden Fall.
Für dich ging es einfach jetzt mal darum, wenn sich dieses Klima ändern würde, dann würdest du sagen, hättest du das Gefühl, auch wieder aktiv zu werden, an der Gemeinschaft teilzunehmen? Weil du hast ja eine Zeit lang sehr aktiv an der Gemeinschaft teilgenommen.
Ja, auch gern. Ja. Und ohne um mich selbst zu widersprechen. Also ich hoffe mal, dass das irgendwie klar war, wofür ich stehe. Ja. Weil du, Ole, hast in deiner Bischofschaft, mit deinem Bischofsamt, hast du halt ein Umfeld geschaffen, in der Leben und Leben lassen irgendwie möglich war. Das hat nicht unbedingt mormonische Orthodoxie relativiert, sag ich mal. Also das, was gilt, die Regeln, die stehen, das ist okay, das ist in Ordnung. Ja. Mhm. Aber das war halt nicht borniert. Das hatte keine Scheuklappen. Und das war gut einfach. Ja. Mhm. Schau, ich meine, wie viele Mitglieder haben wir in der Gemeinde? Also, du weißt es, also zahlenmäßig. Sag mir mal die Zahl, wie viel sind es?
260.
260, okay. 260 Menschen, teilweise aktiv, überwiegend inaktiv. Ja, also ist ja überall so. So 30%, 40% kommen, der Rest kommt halt regelmäßig oder gar nicht mehr. Genau. So, die haben Talente, diese Leute, die haben Fähigkeiten. Ja. Jetzt überleg dir mal die Urkirche, wenn wir wirklich die Wiederhersteller der Urkirche wären. Die haben sich damals in Dachgeschossen getroffen oder in den Katakomben haben die sich getroffen oder irgendwo, wo sie dann sicher waren. Da waren die Geistesgaben, die wurden ausgeschüttet. Die Leute hatten Fähigkeiten. Wer die Laute spielen konnte, der hat die Laute gespielt. Wer singen konnte, konnte singen. Die Leute haben zusammen gebetet. Die hatten Gemeinschaft miteinander. Vielfalt. die Kirche damals war auch keine Kirche, sondern das waren einfach nur einfache Gruppen, die an Jesus Christus geglaubt haben und eine theologische Vielfalt hatten, die Apostel versucht haben, irgendwie wieder einzufangen. Korrelation hat es damals nicht gegeben. Ja?
Ja, klar.
Kein Church Office Building irgendwo in Jerusalem City, ja, das hat es nicht gegeben. Also haben wir das heute? Haben wir das heute, dass die Leute mit ihren Fähigkeiten sich wirklich einbringen können? Macht man einen Katalog von, okay, also du kannst Klavier spielen, du kannst super singen, du bist spitze auf der Bassgitarre, du kannst all diese Dinge, du kannst toll malen, du kannst Skulpturen, du bist ein Spitzenübersetzer. So findet das statt oder versucht man, also was heißt, baut man die Kirche und deren Struktur um die Mitglieder herum, wie es ja eigentlich sein sollte, let's face it, oder baut man die Mitglieder in die Gemeinde, um die Gemeinde herum? Also sag mal, also zwingt man die Kirche über die Mitglieder im Namen der Korrelation und im Namen irgendeines anonymen Apostels oder Propheten oder dem, was ich dafür halte, in Salt Lake City. Was findet denn da statt? Ja. Also wenn du sagst, ja Henning, du hast ja sowieso grundsätzlich ein Problem damit, wie du letztes Mal meintest. Ja, stimmt, ich habe da grundsätzlich ein Problem damit, weil die Kirche dem Mitglied dienlich sein soll und nicht das Mitglied der Kirche dienlich sein sollte, weil die Kirche existiert nicht. Die Kirche ist eine Illusion. Das ist ein bürokratischer Wasserkopf, eine Ansammlung von Regeln und Richtlinien und Amtsträgern. Aber die Kirche sind die Mitglieder. Und wenn die Kirche es nicht versteht, sich den Bedürfnissen der Mitglieder anzupassen, im Namen Jesu Christi und auf die Art und Weise des Evangeliums Jesu Christi natürlich, mit der Amtsfolge und top-down gerne auch und nicht bottom-up. Wir sind keine Demokratie, das gebe ich zu. Aber wenn sie es nicht versteht, sich an den Bedürfnissen der Mitglieder zu orientieren, dann gehört sie abgeschafft, Ole. Okay? Dann muss sie sich ändern. Dann muss sie umkehren. Weil dieser Anspruch, allein die einzig wahre Kirche ist, die einzig wahre Kirche ist nur dann eine einzig wahre Kirche, wenn sie es lokal ist, nicht pauschal. Bloß weil sich irgendwelche Amtsträger irgendwo versammeln und sagen, wir sind jetzt die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage und deswegen sind wir die einzig wahre Kirche. Das funktioniert so nicht und das hat noch nie so funktioniert. Never. Nenn mir mal ein Beispiel aus der Heiligen Schrift, wo das so war. Und selbst in der neuzeitlichen Offenbarung wird das genauso formuliert. Ja.
Ich kann nachvollziehen, was du meinst. Kommen wir zum Ende vom Podcast. Weil es war eigentlich schon fast ein sehr mächtiges Statement, was du hier am Ende gegeben hast. Du bist angekommen.
Muss ja auch nicht konsensfähig sein.
Nein, sollte auch gar nicht sein. Aber die Frage ist aber, man hat ja auch das Gefühl, dass du angekommen bist. Das war 2007, 2008 noch nicht so das noch nicht so das Gefühl, was man hatte. Angekommen mit deiner mormonischen Identität, angekommen auch mit den Antworten auf die Fragen, die du bekommen hast. Das ist einfach die Frage, wie geht's für dich jetzt weiter?
Ja gut, das ist ja auch immer wieder so eine zähe Sache, nicht? Wie geht's weiter? Also ich kann es dir nicht sagen, ich bin kein Prophet. Ich kann es dir nicht sagen und wenn du einen Prophet kennst, der es mir sagen könnte, dann sag mal Bescheid, wo er ist. Also ich kann wirklich nur von einem Tag auf den nächsten versuchen, diesen Weg weiterzugehen und weiter meinem Instinkt zu folgen und dem, was sich gut anfühlt. Und es hat jetzt aktuell eine Veränderung in der Gemeinde gegeben und jetzt steht die Frage im Raum, mache ich jetzt was da draus? Also wie reagiere ich jetzt da drauf? Und ich bin noch nicht so weit, als dass ich dir sagen könnte, du, ich gehe jetzt wieder hin und ich stemme die Schulter an das Rad und so. Das ist, weil ich glaube momentan auch nicht, dass man mich die Schulter an das Rad stemmen lässt.
Aber du würdest es gerne. Du würdest gerne eigentlich die Schulter ans Rad stemmen. Unter gewissen Bedingungen, in einem gewissen Umfeld. Also ganz generell gemeint jetzt.
Also ich muss sagen, das, was ich jetzt hier mit Mormon Stories mache, das macht mir Spaß. Ja? Ich will das nicht als Berufungsersatz sehen. Aber Menschen zu interviewen und die Menschen in ihren eigenen Lebenserfahrungen zu lassen, das ist etwas Wunderbares. Weißt du, es gibt ja dieser Spruch, ich werde es nicht ausweichen, aber ich komme noch drauf, aber es gibt ja dieser Spruch, the church is perfect, but its members aren't. Also die Kirche ist vollkommen, aber die Mitglieder sind es nicht. Und das ist für mich der größte Blödsinn überhaupt, ganz ehrlich. Weil das Evangelium Jesu Christi, so wie es im Neuen Testament entsteht, sagt uns, dass wir vollkommen werden können aus Christus heraus, dass Gott uns durch die Brille Jesu Christi sieht und wir für ihn vollkommen sind, aber keine Institution jemals vollkommen sein kann. Mhm. Verstehst du? Das ist total umgekehrt im Grunde genommen. Aber ich habe dennoch festgestellt, dass für sich genommen ist niemand vollkommen. Und natürlich nicht. Wir sind alle extremst unvollkommen. Aber Gott liebt uns trotzdem. Und er, wenn wir denn nur glauben an das, was er uns gegeben hat als Bild für ihn, nämlich Jesus Christus. Hm. Und das will ich. Also, und das möchte ich schon. Für mich macht das Evangelium so dann auch Sinn. Ja.
Ja, du hast eben gerade was Schönes gesagt, nämlich die Möglichkeit jetzt hier zu nutzen, über Mormon Stories Geschichten von Leuten zu bringen, um diese Vielfalt, die wir ja auch in Deutschland haben, darzustellen.
Ja, genau.
Und ich denke mal, das ist, finde ich, auch ein wunderschönes Schlusswort eigentlich, weil das ja das ist, was uns beide verbindet.
Absolut.
Dass wir das eigentlich jetzt hier auf die Beine stellen wollen. Das haben wir gemacht mit deiner Geschichte. Mhm. Mit meiner Geschichte. Da werden jetzt sicherlich noch viele, viele Geschichten dazukommen, die genau das eigentlich zeigen sollen. Dass es nämlich auch in Deutschland wunderbare Mitglieder gibt, die eine Geschichte haben, die Ideen haben, die auch nicht korreliert sind, die eine mormonische Kultur haben und die auch diese Gemeinschaft prägen und prägen können. Und was eigentlich ganz wunderbar ist.
Die Mitglieder sind nicht vollkommen und die Kirche ist nicht vollkommen. Aber ich glaube an Gott. Ich denke, das dürfte heute klar geworden sein.
Dass auf jeden
ich das,
Fall.
Dass ja, ich das irgendwie, ist ganz klar geworden, ja. Irgendwie an Gott glaube. Ja. Egal, wie er sich auch immer ausdrückt. Ich glaube, dass Vollkommenheit im Wirken Gottes, in den Menschen, aber auch gerne in den Kirchen auf der Welt möglich ist. Und diese Geschichten, die faszinieren mich. Zu sehen, wie entsteht tatsächlich etwas Wunderbares in dem Leben der Menschen, selbst wenn es teilweise fürchterlich endet. Ja. Es gibt da Beispiele, wo Menschen einfach um Integrität bemüht sind und aufgrund dessen ganz schreckliche Konsequenzen auch dulden. Das hat auch kein Happy End. Wir sind nicht bei Walt Disney und auch nicht in Hollywood, sondern das ist das reale Leben. Aber das irgendwie festzuhalten, das ist etwas, was mich wirklich, wirklich begeistert. Vor allem, wenn es denn auch mal gut endet. Wenn die Menschen dann auch mal eine Lösung für sich finden können und sie vielleicht auch diese Podcasts für sich bewerten und daraus etwas Positives für sich schaffen können, das ist etwas, was mich wirklich zutiefst anrührt. Einfach deine Geschichte sicherlich, aber auch die Geschichte von noch ganz, ganz anderen Menschen, die wir noch interviewen werden.
Die noch auf uns warten.
Die noch auf uns warten können. Ja, das ist schon schön. Also da wird ein Bild gemalt, weißt du? Ja. Und es gibt keine einzig wahre Kunstform auf der Welt. Das ist die Alleinvertretungskunstform. Ja? Der Expressionismus ist der einzig wahre. Und wehe, du wagst es, Hand an das abstrakte Absolut. Malen zu legen oder Aktmalerei oder so, dann bist du abgefallen. Das ist nicht, gehört nicht zu deinem Club. Das ist nicht so. Ja, Kunst ist erst einmal alles.
Und das war ja auch heute Abend. Ich meine, deine Geschichte war jetzt die Geschichte von heute Abend.
Wenn du das war morgen, nur für mich.
Ja. Wenn du sie morgen erzählen würdest, wäre sie wahrscheinlich wieder ganz anders. Wenn sich jemand anders dich interviewen würde, wäre sie auch ganz anders.
Genau.
Ich danke dir für deine Geschichte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier heute Abend zusammen sitzen konnten. Und ich freue mich auf die zukünftigen Geschichten, die wir zusammen aufzeichnen werden.
Ja, macht Spaß, gell? Richtig, genau. Und wahrscheinlich höre ich mir das morgen irgendwann an und denke mir, um Himmels Willen. Was für ein... Aber gut, ich hoffe, man sieht mehr da. Danke,
Ole. Danke.
Danke für eure Zeit heute bei Mormon Stories. Die Musik kommt von den Saber Rattlers. Ihr könnt sie auf ihrer Website besuchen auf saber-rattlers.com. Das Logo für den Podcast wird netterweise zur Verfügung gestellt von studiocase.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Come, come, ye saints, no toil nor labor fear, but with joy wend your way. journey may appear, grace shall be as your day. 'Tis better far for us to strive our useless cares from us to drive. Do this and joy, your hearts will swell. Journey.